will euch mal eine Geschichte erzählen. Und zwar steht ein Bauer an einem Feld und schaut. Und zwar ziemlich doof, weil was er da sieht, das gefällt ihm gar nicht. Nennen wir ihn mal Hinnerk, das Norddeutsch, das macht ein bisschen Abstand. Also, Hinnerk steht am Feld und guckt und ist fassungslos. Das ist sein Weizenfeld, aber was er sieht ist, da ist ein Halm, da hinten auch noch, vielleicht da noch mal einer. Alles andere ist irgendwas anders, aber nicht Weizen. Und er denkt sich, Mensch, ich habe mir so Mühe gegeben. Ich habe im Frühjahr das Feld gepflügt. Ich habe gedüngt. Und außerdem ist Hinnerk auch fromm. Jeden Sonntag geht er in die Kirche und betet für eine gute Ernte. Und jetzt das. Er fasst das nicht. Und jetzt kommt da auch noch der Georg. Der hat ihm gerade noch gefehlt. Den sieht man in der Kirche nur selten. Der soll ja auch fromm sein, aber naja. Und jetzt kommt er auch noch zu ihm. Oh Mann. Was allerdings neidvoll, muss man zugestehen, beim Georg ist die Scheune voll. Und wenn ich den sein Feld sehe, da steht der Weizen so hoch. Und jetzt steuert er auf den Hinnerk zu, legt ihm den Arm so um die Schulter und sagt, na Hinnerk, sieht gar nicht mal so gut aus hier. Ja, sagt Hinnerk, ich weiß gar nicht, wie das kommt. Ich habe mir so Mühe gegeben. Ja, sagt Georg, vielleicht hättest du im Frühjahr mal sehen sollen. Eine Geschichte, die im wahren Leben bei einem Bauern garantiert nicht passiert. Weil ich glaube nicht, dass ein Bauer vergisst, im Frühjahr seine Saat auszusehen. Unser Problem als Christen ist aber, dass wir das oft vergessen. Wir haben vorhin die Geschichte gehört, die der Peter vorgelesen hat aus der Bibel, das Gleichnis vom Seemann. Und es soll heute gar nicht darum gehen, auf welchem Boden der Same fällt, sondern es geht um den Seemann und den Samen. Der Seemann, das sind wir. Wir Christen, wir sollen einen Samen aussehen. Und der Samen ist das Evangelium. Und wenn wir was ernten wollen, wenn wir nämlich Gemeinde wachsen sehen wollen, dann müssen wir auch sehen. Aber was sehen wir? Man kann ja alles Mögliche sehen. Also wenn ich bei mir ein Gemüsebeet habe und ich sehe da Möhren, dann gut, dann kommen Möhren raus. Mit ein bisschen Glück und wenn ich schön gieße und wenn alles gut geht. Und nicht irgendwelche Viecher das auffressen. Und was wir sehen sollen, ist erstmal ein Grundauftrag, den alle Christen haben. Wir finden das als sogenannten Missionsbefehl in den Evangelien Matthäus, Markus und Lukas. Ich lese euch das mal vor im Markus-Evangelium. Also wir haben die Szene, Jesus versammelt seine Jünger kurz bevor er in den Himmel fährt. Und da lesen wir dann in Matthäus 28, Vers 18, da trat Jesus auf sie zu und sagte, mir ist alle Gewalt und alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Dabei sollt ihr sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen und sie belehren, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Zeit. Der gibt hier also den Auftrag, das, was sie mit Jesus erlebt haben und das, was er sie gelehrt hat, weiterzugeben und das auch noch zu verteilen. Und es gibt ja Menschen, die argumentieren, ja, den Auftrag, den hat er den Jüngern gegeben, da steht nichts von mir. Aber es ist eigentlich logisch, wenn ich Jünger machen soll, also wenn die Jünger Jünger machen sollen, dass die wiederum denselben Auftrag haben. Und so zieht sich dieses geistliche Schneeballsystem bis in unsere Zeit. Und das ist ein Auftrag, den wir ernst nehmen sollen, den wir aber oft nicht ernst genug nehmen. Was sollen wir denn lehren? Oder was ist der Inhalt dessen, was wir weitergeben? Das Wort Evangelium ist, denke ich mal, jedem geläufig. Evangelische Kirche. Evangelium bedeutet ja die gute Nachricht. Und in der christlichen Welt hat sich, oder anders, in der Gesellschaft ist es so, dass so viele Sachen so ein bisschen kompakt gemacht werden. Also dass man Dinge möglichst schnell erklärt, möglichst so, dass die Leute, dass den Leuten das nicht langweilig wird, dass sie das fassen können. Und leider ist das auch beim Evangelium so geworden, dass viele Dinge reduziert wurden. Gerade in der Kirche, in der westlichen Welt, sage ich mal. Und man redet gerne von der Liebe Gottes und wie sehr Jesus uns lieb hat, wie sehr der Gott des Himmels uns lieb hat. Und das war es aber oft schon. Und das Evangelium ist viel mehr. Weil es geht um Rettung von Sünde. Wenn von Jesus die Rede ist, dann ist Jesus hat immer diese Bezeichnung, er ist unser Retter, er ist unser Heiland. Und er muss ja vor irgendwas retten. Wenn Gott uns einfach so liebt, dann braucht er uns nicht retten. Das Evangelium redet von Buße, von Umkehr und ein neues Leben unter anderer Herrschaft. Weil wir Menschen eigentlich unser Leben so leben, als wenn wir zur Welt kommen, werden wir sozusagen reingeboren in ein Leben, wo wir selber bestimmen, was wir machen. Und Gott ist eigentlich am Anfang seiner Schöpfung so gewesen, dass er die Menschen geschaffen hat, um mit ihnen in Gemeinschaft zu leben, Beziehungen zu haben zu ihm. Und diese Diskrepanz, dieses nicht mit Gott zusammenleben, mit ihm eine Beziehung haben, das ist eigentlich der eigentliche Begriff Sünde. Und das trennt uns von Gott. Und Gott ist aber so, dass er eigentlich diese Beziehung zu uns wieder haben will. Und es gibt aber einen Preis für Sünde und der Preis ist der Tod. Zum einen ist unser Leben endlich, wir sterben irgendwann. Und zum anderen gibt es ein Leben nach dem Tod. Und das kann man führen in Gemeinschaft mit Gott oder ohne Gott. Und das ohne Gott nennt man Tod. Ewigen Tod. Und davor will uns unser liebender Gott retten. Und deshalb hat er seinen Sohn stellvertretend für uns am Kreuz sterben lassen, damit wir wirklich ewiges Leben haben. Das ist der Inhalt des Evangeliums. Und natürlich noch etliches mehr findet ihr in diesem Buch, nennt man Bibel. Und uns sollte bewusst sein, wenn wir von Evangelium reden, von der guten Nachricht, dass es dabei im Grunde um Leben und Tod geht. Wie rede ich denn darüber? Paulus hat das mal unter anderem formuliert im Kolosserbrief. Und zwar in Kolosser 4, Vers 5 bis 6. Seid weise im Umgang mit Menschen von draußen. Also die, die Gott noch gar nicht kennen. Und nutzt die Gelegenheiten, die Gott euch gibt. Eure Worte seien immer freundlich und angenehm gewürzt. Also sprich, wir sollen nicht irgendwie stupide was hergeben, was wir auswendig gelernt haben, sondern wir sollen ein bisschen auch mitdenken, unsere Fähigkeiten nutzen und den Menschen das eben so erklären, dass es attraktiv ist. Ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten müsst. Das ist natürlich, wenn ich wissen soll, wie ich das tun soll, dann muss ich mich auch ein bisschen auskennen, was Evangelium ist, was in meiner Bibel drin steht. Und ich kann das auch noch so toll sagen. Also ich kann mit Menschen reden und ich kann ihnen wirklich Evangelium erzählen, dass es attraktiv ist. Und es gibt ja so Prediger, die Evangelisten, die dann vorne stehen und denen hängt man an den Lippen und die sind so toll. Und die gehen nach dem Gottesdienst wieder, sieht man nie wieder, die kennt man nicht. Wenn man aber Menschen von Jesus erzählt, die man kennt, dann kennen die einen oft ein bisschen. Und das größte Hindernis, was uns passieren kann, ist, dass wir etwas erzählen, was nicht zu unserem Leben passt. Also das andere ist, dass uns unser eigenes Leben, wie wir glauben, leben, uns im Weg steht, wenn wir anderen Menschen die gute Botschaft sagen wollen. Andererseits ist das, wie wir glauben und wie wir leben, genau das Gegenteil auch. Das kann so attraktiv sein und wir können Christus so leben, dass Menschen neugierig werden und dass das wie ein Selbstläufer ist, dass die uns ansprechen drauf und sagen, erzähl mal mehr davon. Und dann schreibt der Paulus, nutzt die Gelegenheiten, die Gott euch gibt. Ich glaube, dass es unheimlich viele Gelegenheiten gibt, wo wir mit Menschen in Kontakt sind, wo wir einfach auch offen über unseren Glauben reden können. Und ich glaube, es gibt auch Möglichkeiten oder Begegnungen, wo wir merken, ist jetzt nicht dran. Ich glaube aber, dass es viel öfter passiert, dass wir Gelegenheiten haben, und ich kenne das von mir selber, wo ich dann sage, oh nee, jetzt nicht. Das will ich jetzt nicht. Das ist dann wieder Stress und dann hinterher gucken die mich doof an und will ich nicht. Ich sag mal, nutzt diese Möglichkeiten, weil meine Erfahrung ist die, wenn ich darauf eingehe und mit Menschen ins Gespräch komme, dann bin ich wie elektrisiert. Das zieht mich selber nach oben und ich erlebe was. Vielleicht gibt es ja, es gibt so Hilfen, wo man, es gibt ja Menschen, die können, sind nicht so kreativ, wissen nicht so richtig, wie soll ich sagen, wie kann ich reden. Ich gebe euch mal eine Hilfe. Wir haben vorhin das Glaubensbekenntnis hier gebetet. Ich frage mich ja manchmal, warum wir das machen. Weil wir selber wissen, was wir glauben. Jesus weiß es auch. Wem erzählen wir das? Aber das Glaubensbekenntnis müsst ihr euch mal durch den Kopf gehen lassen. Mit dem kann man prima erklären, was wir glauben. Jemand, der das noch nicht kennt. Und das hat einen ganz tollen Vorteil hintenrum. Wir müssen uns damit beschäftigen. Wir müssen überlegen, ja, ist denn Gott der Vater in meinem Leben? Ist Jesus mein Herr? Und ich kann das Schritt für Schritt durchgucken und für mich selber auch Haken setzen, beziehungsweise sehe, wo passt was nicht. Also wenn ihr mal in ein Gespräch kommt mit anderen, nehmt euch doch mal das Glaubensbekenntnis her. Braucht allerdings ein bisschen Zeit, weil wenn man das noch erzählen will und ausführen, braucht ein bisschen. Oder das Vaterunser. Vaterunser kennen viele Menschen, die auch mit der Kirche nicht mehr allzu viel am Hut haben. Aber erklär doch mal jemanden, weshalb du so betest. Weshalb du so beten sollst, wie das in der Bibel steht. Warum ich zu einem Gott sage, Vater im Himmel. Warum es bei Gott wichtig ist, dass wir vergeben. Wie er mich durch Versuchungen führt. Erklärt das doch mal daran. Das ist ein super Leitfaden. Und ich kann meine persönliche Story erzählen. Wie ich Jesus aktuell erlebe oder wie er mich in meinem Leben erwischt hat und wie er mich verändert hat. Ich kann euch das ja mal anhand meiner Geschichte erzählen. Also ich bin im christlichen Elternhaus groß geworden. Das hat mich immer so ein bisschen umgeben. Meine Eltern haben mich in die Kirche geschliffen, auch wenn ich nicht so wollte. Und bin auf Freizeiten mitgefahren und da war das dann immer so, dass gesagt wurde, du musst dein Leben Jesus übergeben. Und als ich 14 war, habe ich gesagt, ich hatte so das Bedürfnis, das Gefühl, jetzt ist der Zeitpunkt. Hab mich hingesetzt, hab gebetet, hab gesagt, so Jesus, komm in mein Leben. Und hab gar nicht genau gewusst, was das für Folgen hat. Hab mich dann echt gut gefühlt. Eine ziemlich coole Jugend. Also bin in so einem Jugendkreis gewesen und hab das echt genossen. Wir haben viel miteinander diskutiert, viele Gespräche gehabt. Beten war nicht so meins, Bibellesen. Naja, aber es hat sich entwickelt. So, und dann bin ich langsam erwachsen geworden. Dann fand ich es wichtiger, eine Frau zu finden, zu heiraten. Wo ich verheiratet war, habe ich bloß noch pro forma geglaubt, so nach außen hin, und habe genau gewusst, dass falsch ist. Und die Ehe ist geschieden worden, die hat nicht gehalten. Und da bin ich wach geworden und habe gemerkt, ohne Jesus ist doof, ist total blöd. Er will viel mehr von mir und ich kann viel mehr von ihm bekommen. Und habe den Entschluss gefasst, jetzt, ab jetzt nie mehr ohne ihn. Und das ist bis heute so geblieben. Und ich habe verschiedene Gemeinden erlebt und habe verschiedene Dinge gelernt. Hab irgendwann den Tipp gekriegt, lest doch mal in der Bibel, so dass du in einem Jahr immer durch bist. Hab mich da durchgewirkt und mach das jetzt jedes Jahr, weil ich feststelle, das ist der Wahnsinn, was man da zwischen den Zeilen immer wieder entdeckt, wie die Zusammenhänge sind. Man kann da unglaublich viele Stellen lesen, die man schon tausendmal gelesen hat, wo man plötzlich feststellt, da steht ja was ganz Neues drin. Ich habe gelernt, was es heißt, eine Beziehung zu haben zu Jesus. Dass ich mit ihm reden kann im Gebet. Und ich habe gelernt, was es heißt, von Jesus herausgefordert zu werden. Und dass das nicht unbedingt super schön ist. Aber in der Herausforderung auch festgestellt, wie sehr mich Jesus liebt. Und ich habe festgestellt, dass er in mir ein Herz erweckt hat, wo ich ihn liebe. Und es gibt eine Menge Sachen, wenn ich zum Beispiel von meinem Glauben erzähle, dann ist die Resonanz nicht immer so, dass ich sage, oh toll, erzähl mir mehr davon, von den anderen Leuten, sondern die sagen dann manchmal, du bist ein bisschen... Und das ist noch eine gute Reaktion. In anderen Ländern würde das wahrscheinlich noch viel krasser ausfallen. Und damit muss ich rechnen. Und das steht auch in der Bibel, dass das so ist, dass wir Widerstand haben werden. Und ich sage immer zu den Leuten, weißt du, wenn du Jesus erstmal kennenlernst, dann wirst du merken, das ist das Beste, was dir passieren kann. Egal, was für Hindernisse du hast, was für Herausforderungen du hast. Und es ist nicht so, dass Christen ausgenommen werden. Die haben genauso Probleme und genauso zu tun wie jeder andere Mensch auch. Aber sie haben einen Herrn und sie haben eine Zukunft. Weil der Jesus, der dich liebt und der dich jetzt schon kennenlernt, der herrscht mal in Ewigkeit mit seinem Vater. Und das ist eine super Sache. Wenn du ihn richtig kennenlernst, denkst du dir, da will ich hin. Und das wünsche ich euch, dass ihr das erleben könnt und dass ihr ein Bedürfnis habt, das anderen Menschen weiterzusagen. Weil es die beste Botschaft ist, die wir haben. Ja, ich fasse nochmal so ein bisschen zusammen. Wir sind beauftragt, unseren Glauben weiterzugeben. Im Eigentlichen ja sogar die Leute so weit zu lehren, dass sie Inhalte begreifen, dass sie genauso anderen Leuten wieder Anleitung geben können. So steht es zumindest in den Missionsbefehl drin. Und wir können uns Möglichkeiten suchen, wie wir das so tun können, dass es uns ein Stück weit leichter fällt, dass wir uns vielleicht an dem roten Faden entlang hangeln können. Und es lohnt sich. Und wer jetzt mit dem Thema vielleicht gar nicht so viel am Hut hat, mit Beziehung zu Jesus, mit was heißt das überhaupt, ich bin Sünder, ich muss gerettet werden oder so. Ihr könnt mich gern hinterher mal ansprechen, wem das vielleicht noch gar nicht klar ist. Ja, ich bete noch mit uns.